Hier ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel Gronack-Walz und ich bin heute wieder in Braubach auf der Philipsburg. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich und es ist ganz schön kalt, kann ich euch verraten, weil wir sind hier auf einer veritablen Burg und obwohl hier Heizungen sind, ja, so schön warm wie in meinem zentral geheizten Wohnzimmer ist es durchaus nicht. Und das hat uns auf ein Thema gebracht, was für die Menschen im Mittelalter im Winter sehr wichtig war, und das war die Heizung. Und da hat es eine interessante technische Entwicklung gegeben vom offenen Kamin und das war der Kachelofen. Und über diesen wollen wir uns heute unterhalten. Herr Dr. Friedrich, ab wann gibt es Kachelöfen?
Ja, da, also um es schnell zu beantworten, es kommt im Laufe des 10. Jahrhunderts auf, aber ich will da doch ein bisschen ausholen, um das Ganze zu erklären. Das Thema Beheizung ist natürlich auf einer Burg, die auch noch hoch liegt, die abseits vom Wohnstallhaus liegt, wie man früher das manchmal hatte, dass die Tiere mit im Raum waren, um den Raum zu beheizen, ist das Thema Heizung auf einer Burg natürlich immer sehr wichtig gewesen. Wir kennen alle den gemütlichen Kamin, so stellen wir uns das auch vor, und wir kennen aus vielen Burgen auch gerade im Hauptsaal einen großen repräsentativen Kamin. Aber jeder, der sich mal an einem Kamin versucht hat zu wärmen oder gewärmt hat, wird festgestellt haben, dass es vorne schnell zu heiß ist und die Rückseite immer noch kalt bleibt. Es gibt die berühmte Darstellung von einem Mann, der sich rumdreht und die Jacke hebt, damit auch sein Hintern wieder warm wird. Also das Problem einer gleichmäßigen Aufheizung des Raumes bestand eigentlich immer. Der Kamin macht zwar warm, aber es geht auch unheimlich viel Energie durch den Schornstein dann wieder nach außen oder durch den Abzug nach außen verloren. Wenn wir mal 1000 Jahre zurückgehen in die Römerzeit, da war man mit der Heizung sehr, sehr viel weiter. Da gab es schon die berühmten Hypokaustheizungen, also man hat die warme Luft eben nicht direkt wieder zur Abzugshaube rausgejagt, sondern man hat sie genommen und damit indirekt den Raum geheizt, indem man sowohl eine Fußbodenheizung hatte, also die römische Fußbodenheizung, der Fußboden war auf kleinen Säulchen aus Ton gesetzt, sodass ein Hohlraum entstand. Und vom Nebenraum aus wurde die warme Luft quasi erstmal unter dem Fußboden entlang geleitet, dann durch Hohlziegel an der Wand entlang, sodass man erstmal die Wärme, die durch den Brennvorgang erzeugt wurde, optimal nutzen konnte und gleichzeitig auch der Raum von verschiedenen Seiten aus gleichmäßig beheizt wurde. Also eine wirklich ausgereifte und wichtige Technik, und man muss sich eher fragen, warum ist das verloren gegangen? Und das hätte sich mancher im Mittelalter gewünscht, aber auf die Idee ist man gar nicht gekommen, weil das schon so lange verloren war. Es gibt aber einen Ort, wo sich ein bisschen Wissen der Römerzeit erhalten hatte, das ist in den Klöstern. In den Klöstern haben wir immer wieder schon Systeme einer sogenannten Luftbodenheizung, wo also das Grundprinzip der römischen Hypokaustanlage auch noch angewendet wurde, nämlich dass unter dem Boden die in Kanälen erwärmte Luft entlanggeleitet wurde und auf diesen Kanälen saßen kleine Deckelchen drauf. Man konnte die Deckel eben abnehmen und dadurch den Raum dann an verschiedenen Stellen beheizen. Das ist in zahlreichen Klöstern nachgewiesen. Aber eine Technik, die man auf den Burgen in dieser Zeit nicht verwendet hat. Und da ist die Erfindung des Kachelofens, der sich irgendwo im süddeutschen Raum oder im Alpenraum vollzog, natürlich eine ganz wichtige Neuerung. Das können wir im Laufe des späten 10. Jahrhunderts oder im Laufe des 10. Jahrhunderts feststellen. Das war aber noch nicht weit verbreitet. Der Kachelofen hat aber dann wieder diese Möglichkeit der indirekten Beheizung, wie die Zentralheizung, ja auch der Heizkörper des Raumes. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Kachelofen kennen wir alle später noch, mit einer Bank, auf der man sitzen kann, mit kleinen Ofenkacheln, die in einer Wölbung stecken oder einen gewölbten Ofenraum überdecken, die Ofenkuppel. So sah das im Prinzip im Mittelalter auch aus, nur dass in dieser Ofenkuppel kleine, tönerne Becher stecken, 20 bis 25 Zentimeter lang, 10, 12, 13 Zentimeter im Durchmesser, die man am Anfang auch für Becher gehalten hat. Ich kenne Publikationen, wo man diese Becherkacheln, wie wir sie jetzt nennen, gefunden hatte und sie für Sturzbecher hielt, also Becher, die man gar nicht richtig hinstellen konnte, die man direkt zum Trinken nehmen musste. Das ist alles Quatsch. Heute weiß man, das waren in becherförmige Ofenkacheln. Wie muss man sich jetzt diesen Kachelofen vorstellen? Aus was für Kacheln bestand er? Der frühe Kachelofen des 11. und 12. Jahrhunderts. Der Name Becherkacheln sagt schon etwas über die Form, also ein gedrehter, aus Ton hergestellter, becherartiger Gefäßkörper, der eine kleine Randform hatte, der aber keinen richtigen Boden hatte. Also entweder war der Boden flach, aber sehr knubbelig und klein, oder er war direkt spitz, sodass man diesen nicht als Becher brauchen konnte und hinstellen konnte, sondern das waren Gefäße, die in die Ofenkuppel reingesteckt wurden. Warum? Sie ragen dadurch tief, 20 bis 30 cm tief in die Ofenkuppel rein. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt des Kachelofens. Die Oberfläche, wo sich die warme Luft innen mit der kalten Luft außen austauschen konnte, war dadurch vergrößert. Quasi um die Innenfläche einer Becherkachel ist diese Fläche vergrößert worden. Und in seinem Ofen steckten dann 20, 30, 40 Becherkacheln, sodass insgesamt die Fläche, wo sich warme Luft von innen mit der kalten Luft von außen austauschen konnte, sehr viel größer geworden war. Das heißt, schon austauschen zeigt ein zweites wichtiges Phänomen. Der Ofen wurde eben nicht vom Raum aus beheizt, sondern vom Nebenraum. Das heißt, er stand immer an der Wand. Es gab nebenan den eigentlichen Heizraum. Von da ging die warme Luft in die Ofenkuppel und tauschte sich dann über diese Kacheln mit der Raumluft aus. Das hat wieder zwei Wirkungen auf das Raumklima. Das eine ist, es ist kein Rauch, der Raum ist rauchfrei. Jeder, der mal am Feuer gestanden hat, weiß, wie lästig und auch wie man dann hinterher nach Rauch riecht. Und der Konvektionsstrom in der Wohnung oder im Raum kommt eben langsam in Gang. Die warme Luft steigt nach oben, die kalte Luft kommt ran und es wird ein langsamer, gleichmäßiger Austausch, wie wir das heute durch unseren Heizkörper in der Wohnung ja auch haben. Also eine wichtige Erfindung, die sich dann auch relativ schnell breit macht im Laufe des 11. Jahrhunderts, setzt sie sich durch bis hin nach Norddeutschland. Da dauert es noch ein bisschen länger, bis diese Ofenkacheln dort ankommen. Aber im 12. Jahrhundert sind eigentlich viele Burgen oder eigentlich alle Burgen, möchte ich sagen, und auch viele Patrizierhäuser mit Kachelöfen ausgestattet. Das können wir auch sehen anhand dieser Becherkacheln, die auch in zerbrochener Form als Scherbe eine sehr charakteristische Form haben. Und wenn man Fundmaterial von Burgengrabungen durchschaut, das habe ich in den letzten zwei Jahren häufiger getan, dann entdeckt man eigentlich immer Ofenkacheln darunter. Nur als Reste, aber sie geben einen klaren Hinweis auf das Vorhandensein eines Kachelofens.
Ja, und diese Öfen, die wurden ja regelrecht zum Repräsentationsobjekt. Die Kacheln wurden immer schöner. Es gibt Aufsätze.
Ja, das ist dann die Weiterentwicklung im 13. und nachher im 14. Jahrhundert. Erstmal wird die Kachelform selber etwas kleiner, viereckiger. Wir sprechen dann von Tellerkacheln oder Schüsselkacheln. Und es läuft parallel mit einer zweiten Entwicklung, die sich auch im Laufe des 13. und vor allem im 14. Jahrhundert dann stattfand, nämlich die nicht Erfindung der Glasur, aber die breite Verwendung von Glasur. Und so kommen wir dann zu diesen außenglasierten Ofenkacheln. Im 14. Jahrhundert hat es quasi seine Blüte erreicht, die berühmten Nischenkacheln. Das sind Kompositkacheln, die bestehen aus zwei Teilen. Sie bestehen aus einem zylindrischen Körper, der in der Mitte dann durchgeschnitten wurde, sodass man zwei Körper hatte. Und davor gesetzt wurde dann eine sogenannte Blattkachel, also eine verzierte Kachel, die in gotischer Form teilweise, sieht aus wie ein gotisches Dreipassfenster und ist in den Ziermotiven dann mit floralen Mustern, mit Fabelwesen, mit Löwen, mit Drachen verziert und das Ganze ist dann nach außen wohlgemerkt grün oder gelb glasiert. Also das hat nur die Farbwirkung, das ist ja keine Glasur, hat ja auch eine flüssigkeitshaltende Wirkung, aber das ist hier jetzt nicht der Fall gewesen, nicht die Absicht gewesen, sondern es geht um die reine Farbwirkung. Und das kann man sich vorstellen, in manchen Museen sind die auch wieder aufgebaut, in Bingen oder an der Hochkönigsburg, dass so ein Kachelofen in einer dunkelgrünen, glänzenden Glasur oder auch in einer gelben natürlich den Kachelofen wirklich zur Zierde des Raumes erhoben hat.
Wie groß sind diese Kachelöfen, so wie
diese
heute?
Kachelöfen sind mannshoch, ja, also können bis zu 2 Meter hoch sein, ja. Haben dann wirklich als Zeichen ihrer Verzierung gibt es auch die sogenannten Kranzkacheln. Das sind die, die den oberen Abschluss bilden. Und da gibt es Beispiele, die sehr häufig verwendet wurden, nämlich, dass man auch da kleine Burgen gebaut hat. Man hat also Zinnen von Burgen auch auf dem Kachelofen oben gehabt. Und man hat manchmal noch eine Abschlusskachel gehabt. Sehr schön. Eine gute Erinnerung ist mir ein Frauenkopf mit einer Kruseler Haube, mit also einer Haube der damaligen Tracht, der dann diesen Ofenabschluss zierte.
War das denn so wie in Russland, dass man auf dem Ofen auch schlafen konnte oder ging das hier nicht?
Nein, das noch nicht. Das kommt dann eben später, diese Ofenbank. Das sind dann wieder die runden Öfen mit den kleinen Kacheln drin, aber dieser Ofen stand dann schon im Raum und hatte jetzt keine Bank, auf der man schlafen oder sitzen. Sitzen vielleicht, aber nee, ich glaube, da war gar keine Bank drunter.
War auch keine Bank drunter. Ja, es gibt ja das Märchen vom starken Wanja, genau. Der 7 Jahre oder waren es 13, ich weiß nicht mehr, auf dem Ofen schläft, bevor er da zu seinen Heldentaten auszieht. Aber die Öfen hier waren nicht, um darauf zu schlafen. Wie viele Öfen gab es denn in so einer Burg im Normalfall?
Auch das ist wieder eine Frage des Reichtums. Im Prinzip brauchen erstmal einen beheizten Raum. Das ist letztlich wieder die Kernfrage, wie viele beheizte Räume gab es auf einer Burg? Ja, wir kennen alle die Kemenate, also den beheizten Raum, der nicht nur für Frauen da war, aber man hat natürlich umgekehrt nicht jeden Raum einer Burg beheizt, weil das viel zu teuer gewesen wäre. Es gibt sicherlich Beispiele, auf der Burg Bommersheim hatten wir das, dass wir 2, 3 verschiedene Kachelöfen im Burggraben gefunden haben. Ob die aber in einem Raum standen oder in 2 Räumen, das können wir so nicht genau sagen. Ich denke mir, dass es mehrere beheizte Räume gegeben haben wird auf einer größeren, finanzstärkeren Burganlage.
Und wie war das mit der Abluft von dem Ofen? Wurde der direkt zum Kamin heraus befördert oder gab es da noch Leitungen die Räume entlang?
Nein, das, was wir bei den Römern eben hatten, dieses Wissen ist da eigentlich nicht mehr vorhanden gewesen, sondern es wurde dann abgeleitet. Aber eine Wandbeheizung im größeren Stil ist mir nicht bekannt. Nicht über Wärme. Es gibt Wandvertäfelungen, dass das Holz dann die Wärme ein bisschen hält. Aber eine Hinterwandbeheizung gewissermaßen wie bei den Römern, wo hinter der ganzen Wand die warme Luft entlang geleitet wurde, das hat es im Mittelalter in unserer Region, und da wäre es sicherlich nötig gewesen, nicht gegeben.
Interessant. Jedenfalls hat sich diese Technologie der Öfen ja bis in unsere Zeit gehalten. Ja. Also ich denke nur an die Burgen und Schlösser vor allen Dingen. In späteren Zeiten, auch im 18. Jahrhundert, gibt es dann Öfen, die auch alle von außen beheizt werden, die dann auch sehr schöne, aufwendige Formen annehmen. Und ja, heute werden Öfen noch eingebaut. Es gibt immer noch Ofenbauer.
Ja, die auch Kachelöfen nach diesem Prinzip bauen, ein wirklich ist auch etwas Gemütliches zum einen und eine wunderbare Erfindung, die den Raum gleichmäßig erwärmt und rauchfrei hält. Und natürlich auch die Wärme speichert. Da gibt es aber auch dann später noch eine Möglichkeit, die bisherigen Kamine, die auch nach wie vor auf Burgen, auf denen Kachelöfen waren, gab es auch nach wie vor Kamine, weil das auch was Repräsentatives ist. Aber wir können beobachten, dass in der frühen Neuzeit dann im 15., 16. Jahrhundert die Kamine noch mit Ofenplatten ausgestattet wurden, also gusseiserne Platten, auf denen verschiedene Motive waren, mit dem Hintergrund oder mit dem Ziel, dass diese Platten sich erwärmen und dann noch lange den Raum indirekt eben auch wieder wie bei einem Kachelofen dann die Wärme langsam abgeben und der Raum sich auf diese Weise gleichmäßig erwärmt. Da gibt es ganze Sammlungen von diesen Ofenplatten hier im Mittelrheintal an der Burg Reichenstein. Der hat wohl im 19. Jahrhundert eine Vorliebe für Ofenplatten gehabt und eine große Sammlung der Besitzer damals angelegt mit Ofenplatten, die man heute noch besichtigen kann.
Womit wurden die Öfen denn beheizt? War das Holz?
Das war Holz, ja. Ja.
Also Kohle oder sowas war da kein Thema für?
Es gibt natürlich Holzkohle, aber die wurde eigentlich, weil sie schon was Wichtiges war, weil sie eine sehr konzentrierte Form der Energie war, wurde dann eher für die Schmiede oder auch für die Keramikproduktion verwendet. Aber kann man natürlich auch, aber das wäre schon ziemlich ein Luxus gewesen, das dafür zu verwenden.
Vielen Dank. Ja, es ist kalt, es ist Winter und das ist genau ein Thema, was in diese Zeit passt. Heizen im Mittelalter mit Hilfe von Öfen. Und man kann einige von diesen Öfen heute noch in Museen sehen. Man kann die moderner heißt für uns alles, was nach dem 14., 15. Jahrhundert entstanden ist, sieht man in vielen Schlössern noch, eine Technologie, die sich bis heute gehalten hat. Vielen Dank dafür.
Bitte sehr.
Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Deutschen Bogenvereinigung erfahren wollen oder sich für eine Mitgliedschaft in der Deutschen Bogenvereinigung interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage www.deutsche-bogen.org. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns über Ihr Interesse.